ARD.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast mit ganz viel Sexappeal und Rock'n'Roll. Das gehört ja laut geflügeltem Wort zusammen. Und er vereinte beides. Der King of Rock'n'Roll. Wir feiern 90 Jahre Elvis. Am 8. Januar vor 90 Jahren wurde er geboren und wir wollen einen Streifzug durch sein Leben machen. Wir erinnern uns an das Idol ganzer Generationen und an eine Jahrhundertstimme. Mein Gast ist mein Kollege Thomas Hede. Mit ihm verbringen Sie Ihre Partyabende am Samstag. Und Thomas hat sich von Kindesbeinen an mit Elvis beschäftigt. Denn natürlich gab es auch in der DDR Elvis-Fans, die vermutlich alles gegeben hätten, ihn einmal live zu erleben. Jedoch Thomas sagt, das wäre gar nicht gegangen, selbst wenn sie gekonnt hätten.
Die Verträge waren ja so, dass er außerhalb der USA gar nicht auftreten durfte. Da gab es mal richtig Ärger mit Colonel Parker. Elvis war mit GI-Freunden mal in einem Bordell, um dort zu feiern. Ich will da jetzt nichts weiter unterstellen, aber um dort zu feiern. Und dort wollte man natürlich, dass er mal ein Lied singt. Und das hat er auch gemacht. Und das gab einen Riesenärger damals. Also Elvis ist da richtig maßgenommen worden, weil ihm das ja verboten war. Und es war ja auch nur deswegen verboten. Deswegen hat Elvis hat nie im Ausland gespielt. Es gab Anfragen aus Japan, aus der ganzen Welt. Klar, Deutschland, alle wollten ihn sehen. Und Colonel Parker hat immer gesagt, nee, passt gerade nicht und so. Was aber daran lag, dass Colonel Parker illegal in den USA war und überhaupt keinen Reisepass hatte. Das heißt, der hätte seinen Elvis ja gar nicht begleiten können in diese Länder und hätte dann wiederum seine Hand nicht auf ihm haben können.
Wir feiern 90 Jahre King of Rock'n'Roll. Elvis, ein Star auch für den Osten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger, bekennender und liebender Elvis-Fan. Und jetzt freue ich mich auf 90 Jahre Elvis mit Ihnen. Er war der Mann, den ich heiraten wollte. Da war ich 7 und Kiss Me Quick war das allererste Lied, das ich von Elvis gehört habe. Das erste Mal seine Stimme und bis heute ist er einer meiner Lieblinge. Ein Künstler, der die Menschen auf der ganzen Welt begeisterte und der auch auf der ganzen Welt geliebt wurde, auch im Osten. Heute nun schauen wir auf 90 Jahre Elvis. Doch Elvis in der DDR? Wie kompatibel war der Rebell mit den sozialistischen Werten? Oder war es einfach eine Frage des Herzens, weil Musik die Menschen verbindet und das egal wo auf der Welt? Elvis und die DDR. Mein Kollege De Kenze hat mal die Jungen gefragt, was die über Rock'n'Roll im Osten denken.
Elvis, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich vermute, das ist ein Amerikaner gewesen.
Ach so. Und was machte der hier?
Elvis Presley war ja auch in Deutschland stationiert als Soldat früher.
Ja gut, aber in den 50ern war es ja endlich mal friedlich, wenn er sonst nichts angestellt hat.
Ich glaube, gerade auch so Elvis Tanzmoves und so wurde schon kritisch gesehen. Ich glaube, manchmal wurde auch nur so sein Oberkörper gefilmt, weil er so untenrum so sehr anzüglich sich bewegt hat.
Ja, da kommen wir zum Kern der Provokation. Elvis Presley. Diese Musik, diese Frisur, diese Hüfte.
Ich glaube, die älteren Generationen, bei denen ist es nochmal sauer aufgestoßen. Viele Rock'n'Roll-Texte handeln ja auch von einer Rebellion gegen die Regierung.
Weiß jetzt nicht, ob Elvis wirklich Lieder über gestürzte Regierungen sang, aber schaut ihn euch doch nur an. Dem war alles zuzutrauen.
Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt war, damals zu hören.
Ganz sicher nicht. War ja klar, was der vorhatte.
An sich ist die Musik ja keine Bedrohung, aber könnte natürlich als Symbol genutzt werden, so für den westlichen Imperialismus. Vielleicht war das sogar ein Signal, um Leute noch in den Westen zu ziehen, dass Leute denken, ja okay, Kultur ist irgendwie was Cooles, vielleicht versuche ich es mal im großen Berlin oder so.
Tatsächlich war die DDR-Staatsführung damals ganz ähnlich unterwegs in ihren Argumenten.
Es war nicht so gern gesehen, dass man das hier hört. Aber ich weiß nicht, in den 50er Jahren war es ja noch ein Ticken lockerer, als dann so in den 60ern, wo es dann richtig losging mit dem Mauerbau und so, oder?
Na, eher oder.
Ich würde sagen, die Rockmusik kam ja auch eher so ein bisschen als rebellisch daher und als ungehorsam, was den Werten der DDR entgegenstand.
Aber irgendwie musste man doch mit dem Phänomen Elvis umgehen.
Ich denke, dass sie über ihn hergezogen sind.
Tatsächlich bekam er in der offiziellen Presse Adjektive wie dümmlich, stumpfsinnig und brutal um die Ohren. Genau genommen waren das schon Beleidigungen. Aber kriegt man so musikalischen Zeitgeist klein?
Also es gab bestimmt die Nachfrage und irgendwie musste ja versucht werden zu decken. Also dann gab es bestimmt Bestrebungen vom Staat, da Alternativen zu schaffen, aber auch so Untergrundbewegungen.
Staatlich wurde der Lipsi erfunden, ein Paartanz, auf dessen Siegeszug die Tanzflächen heute noch warten. Ob die Jugendlichen etwa doch diesen Elvis gehört haben?
Ich sag es mal nicht verpönt, ich glaube, die Leute haben es gefeiert.
Es war sicher keine Massenhysterie, aber der Einfluss auch auf spätere DDR-Rockmusik ist unbestritten. Elvis selbst war die DDR vermutlich ziemlich egal, aber persönliche Freiheit übersetzt eben jeder anders für sich.
Elvis in der DDR. Wir feiern 90 Jahre King of Rock'n'Roll. Ein Leben voller Musik, das leider viel zu früh zu Ende ging und das doch tiefe Spuren in der Musik und in den Menschen hinterlassen hat. Wir erinnern uns an den King. Geboren in dem kleinen Örtchen Tupelo, machte ihn seine Musik auf der ganzen Welt berühmt und seine Lieder ihn unsterblich. Dabei war Elvis ein Sänger. Er hat nie selbst Lieder geschrieben. Er hat jedoch jeden einzelnen Song zu seinem Lied gemacht, sodass man das Gefühl hat, das ist ein Elvis-Song. Wir machen heute einen Streifzug durch sein Leben. Ein kurzes Leben. Ein bewegtes Leben. Über das wir mehr von meinem Kollegen und Elvis-Experten Thomas Hede erfahren. Zusammen wollen wir 90 Jahre Elvis feiern. Und wir wollen daher Elvis und die DDR ein bisschen unter die Lupe nehmen. Denn fand ein Ausnahmekünstler wie Elvis auch im Sozialismus statt? Alles über Elvis und seine Memphis-Mafia, so wie er seine Crew nannte. Das wollen wir Thomas Hede fragen. Der hat nämlich nicht nur samstags Partyzeit mit ihnen, sondern er kennt sich prima mit Elvis aus. Thomas, ich freue mich, dass du mich im Exquisit-Podcast hier besuchen kommst. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich dich besuchen darf. Hallo.
90 Jahre Elvis, das ist ja unser Grundanliegen. Als wir uns für heute verabredet haben, da hast du mir schon gleich eine Geschichte erzählt, wie du zu Elvis gekommen bist. Die war sehr emotional, zumindest von dem jungen Mann, von dem du mir berichtet hast.
Ja, der junge Mann war ich. Also ich war ein Teenager, so voll pubertierend und war mit meinen Eltern und meiner Schwester im Urlaub in Tschechien. Und wir kommen vom Baden zurück und wir hatten uns angefreundet dort mit einem Musiker, der hat auch jeden Abend für uns musiziert, ein Tscheche, der in einer bekannten tschechischen Band als Bassist tätig war und alle Bassisten können gut Gitarre spielen. Und der saß weinend dort am Lagerfeuer und spielte Songs von Elvis. Wusste ich damals nicht, dass es Elvis ist. Und mein Vater hat natürlich versucht, ihn zu trösten, kriegte dann mit, warum der Mann weint, nämlich weil Elvis verstorben war. Und ich wusste damals, außer vielleicht einen Film, den ich mal gesehen habe mit Elvis, nicht, wer Elvis war. Aber ich habe in dem Moment gedacht, wenn ein erwachsener Mensch, so ein gestandener Musiker, so ein Typ, der voll im Leben ist, so aus der Spur gerät, wenn ein anderer Künstler stirbt, da willst du mehr erfahren. Und so habe ich begonnen, mich ganz intensiv mit Elvis zu befassen und das dann auch später als Thema in mein musikjournalistisches Leben mitzunehmen.
Das sind ja auch sehr starke Emotionen, die der Musiker da gezeigt hat. Also Musiker empfinden ja sowieso die Musik sehr stark und dann bewegt einen das natürlich. Was glaubst denn du, wie stark hat Elvis die Menschen in der DDR überhaupt bewegt?
Ich glaube, nicht so stark, wie er hätte die Menschen bewegen können. Man hat viel mitbekommen von Elvis. Es gab ja auch, Elvis-Fanclubs direkt gab es meines Wissens nicht, aber es gab einen sehr gut funktionierenden in West-Berlin und in Ost-Berlin, die haben sich gegenseitig besucht. Das war aber eigentlich so eine Gruppe von Rockabilly- und Rock'n'Roll-Fans. Also diese Szene war ziemlich aktiv in der DDR und natürlich hat Elvis auch eine Rolle gespielt. Der wurde ja auch im Radio gespielt. Es sprach ja auch nichts gegen Elvis, also aus politischer Sicht, der war ja vollkommen unpolitisch.
Also er war schon Thema im Osten?
Ja.
Was denkst du, was macht Elvis so besonders für die Menschen?
Also zum einen glaube ich, dass Elvis ein unglaublicher Entertainer war und im ungerechtesten Sinne allem, was ich jetzt sagen kann, war er eben auch nur ein Entertainer. Elvis war ja kein Autor, der hat ja keine Songs geschrieben, aber er hatte ein Vermögen, Songs auf eine ganz eigene Art zu interpretieren. Das ist, glaube ich, die allergrößte Stärke. Also er konnte ja auch Songs, die andere schon mal aufgenommen hatten und die schon mal Hits eigentlich waren, wie Bridge Over Troubled Water und ganz viele Gospel-Klassiker, denen hat er so einen eigenen Stil eingehaucht. Und da haben die Leute hingehört. Und die jungen Leute haben ihn ja ohnehin geliebt, weil er sich eben so rebellisch bewegt hat. Die Alten fanden ihn später auch gut durch die Filme und irgendwie hat er so im Laufe seines kurzen Lebens alle gekriegt, auch in der DDR.
Jetzt hast du gesagt, du hast ihn mitgenommen in dein musikjournalistisches Leben. Wie können wir uns denn das vorstellen?
Also das ging eigentlich ja schon los, bevor ich ins Berufsleben kam, ins Musikjournalistische. Da habe ich nämlich als Jugendlicher versucht, an Musik von Elvis ranzukommen. Das ging gut in der DDR. Es gab die Staatsbibliothek in Berlin, also in Ostberlin. Und da gab es eine sogenannte Phonothek. Und diese Phonothek wurde bestückt aus dem internationalen Bemusterung seiner Zeit. Also der DDR-Rundfunk wurde bemustert. Und die haben die Platten nach dem Umschneiden auf Tonbänder, da wurde ja von Tonbändern gesendet, der Staatsbibliothek zur Verfügung gestellt und die konnte man sich dort anhören. Und da haben wir natürlich so als Teenager alles hingekriegt, aus den Kopfhörerausgängen ordentliche Mitschnitte machen zu können, und so hatten wir das Repertoire damals. Und gleich nach der Wende bin ich eben losgezogen und habe versucht, Kontakt zu Musikern aufzunehmen, mit denen Elvis musiziert habe, habe ganz klassisch Briefe geschickt und habe um Interviews gebeten, die natürlich furchtbar lange gedauert haben, weil Antwort und Frage immer per Post hin und her gingen. Und habe eben mit ganz vielen Leuten, mit J.D. Fontana, dem ursprünglichen Trommler, Kontakt gehabt, der ja dann später selber auch Radio machte und denen das auch sehr interessiert hat, dass er so ein kleiner Ossi sich dafür interessiert. Und ja, so habe ich dann immer mehr über Elvis erfahren, auch viele Dinge, die nicht schön waren.
Das heißt, Elvis durfte in der DDR gespielt werden?
Ja, Elvis wurde in der DDR gespielt, gegen den sprach er nichts, aber es waren natürlich ein paar wenige Songs, die gespielt wurden und dabei eben meistens so Balladen.
Ja, du hast ja schon erwähnt, in Amerika, ich meine, es gab ja den Aufschrei, als er dann in Erscheinung trat. Die Jüngeren waren doch eher so von ihm angesprochen, die Älteren waren da meistens nicht ganz so einverstanden mit seinem Habitus, das ist ganz klar. Jetzt vom Radio mal abgesehen, konnte man dann Elvis auch in den Diskotheken auf dem Tanzboden finden?
Ja. Also durch diese verschiedenen Rockabilly-Gemeinschaften, die es in der DDR gab und die ganzen Rock'n'Roll-Tänzer, hatte man natürlich Elvis gespielt. Da waren es dann aber eher so Songs wie Hound Dog und so, also die eben wirklich auf die 5 gehen, wo die eben Rock'n'Roll drauf getanzt haben. Den hätte man jetzt, glaube ich, so direkt mit I Can't Help Falling in Love with You keinen Gefallen getan.
Hat die Tatsache, dass Elvis als US-Soldat in Westdeutschland stationiert war, hat das darauf Einfluss gehabt, wie er vielleicht auch in den Medien präsentiert wurde, wie oft er gespielt wurde? Was glaubst du?
Also im Westen bin ich mir ganz sicher, der war ja in Bad Nauheim eingesetzt, aber ich glaube, in der DDR hat das wenig eine Rolle gespielt. Also da hat vielleicht der Film G.I. Blues für die, die es dann im Westfernsehen sehen konnten, und das waren ja gar nicht alle und gar nicht hier bei uns in Sachsen alle, eine Rolle gespielt, aber ich glaube eher im Westen war das ein wichtiges Thema, wobei er ja da auch nicht auftreten durfte. Die Verträge waren ja so, dass er außerhalb der USA gar nicht auftreten durfte.
Also Disco ja, Radio ja, die Kapellen, die früher gespielt haben, darf man ja nicht vergessen, dass Tanz früher ja wirklich auch mit Live-Musik stattgefunden hat. Die haben auch Elvis umgesetzt, ja.
Ja, also ich weiß zum Beispiel Fritzens Dampferband, da habe ich selbst erlebt. Da gab es im Laufe der Karriere dieser Band wechselnde Sänger. Eine Sängerin davon war ja Nina Hagen, später Achim Menzel. Und unter Achim Menzel, der eigentlich ein heimlicher Rock'n'Roller war, weiß ich genau, dass die auch Elvis-Songs gespielt haben im Repertoire. Das habe ich als Disc-Jockey in der DDR, habe ich ja viel über die Konzert- und Gastspieldirektion Auftritte gehabt. Und das war oft mit Bands zusammen. Und mit Fritzens habe ich ziemlich viel gespielt. Und da weiß ich, da war Elvis immer dabei und kam auch immer gut an.
Das heißt, es gab jetzt auch keine Lieder, die auf dem Index standen oder so. Man hat jedoch wahrscheinlich die Schmuse-Songs ein bisschen mehr präferiert.
Ja, beides. Also Fritzens Dampferband hat schon die echten Rock'n'Roll-Klassiker gespielt, wobei ich von Index gar nicht reden kann, denn bei den Disc-Jockeys war es ja so, dass es einen direkten Index nicht gab. Also es gab wenige Songs, die wir spielen durften, und das waren die Songs, die einmal in der Woche in der Podiumsdiskothek gespielt wurden. Das waren die Songs, die man neu in sein Repertoire übernehmen durfte, und alle anderen West-Songs waren gar nicht freigegeben eigentlich. Darum hat sich niemand gekümmert und da hat auch niemand bei Einstufungen drauf geachtet, solange man nicht den Sonderzug nach Pankow gespielt hat oder irgend sowas. Und da ist mir nichts bekannt, dass Elvis-Songs da nicht gut kämen. Und je mehr man in der DDR über Elvis erfuhr, umso sympathischer ist er ja auch den Verantwortlichen geworden. Denn immerhin war ja jemand wie Elvis einer, der ganz wichtig war, die Musik der Schwarzen zu den Weißen zu bringen. Und das fand man ja erstmal sympathisch. Also auf dieselbe Art haben wir ja den Film Beat Streets in die Kinos bekommen, weil Harry Belafonte als schwarzer Superstar den Film produziert hat. Den hätten die nie gezeigt sonst.
Das heißt, Elvis wurde also auch gewünscht zum Tanz. Kommen dann Leute nach vorne und sagen, kannst du mal das und das spielen? Oder gab es sowas früher, dass man sich überhaupt Titel wünschen konnte? Oder?
Ja, jede Menge. Also das waren natürlich ganz selten DDR-Songs, die gewünscht wurden. Aber international ist alles gewünscht worden. Auch Elvis Presley ist gewünscht worden. Ich habe ihn auch ein paar Mal gespielt. Also es gab andere Sachen in meiner Zeit. Das waren ja dann schon die 80er. Klar, da habe ich dann auch mal bei den Rockabillys gespielt oder so. Dann war Elvis dabei. Aber da gab es eben noch andere wie Bill Haley, Little Richard, die auch sehr viel gewünscht wurden. Da war Elvis doch einer von vielen, will ich jetzt nicht sagen, aber einer von einigen.
Ich habe ja Elvis zum ersten Mal auf einer alten Platte meiner Eltern gehört, war Amiga. Mhm. Und wie liefen das früher, wenn du wie Amiga die Lieder spielen willst, veröffentlichen willst, pressen willst? Wie läuft denn sowas ab? Weißt du das? Wie kamen denn die Lieder zu Amiga zum Beispiel? Also bemustert hast du schon gesagt. Wurde das herangetragen an die DDR oder hatte man da eine Hohlpflicht quasi statt eine Bringepflicht?
Das war eine hohle Pflicht. Bei ganz vielen Lizenzveröffentlichungen, so hat man ja diese Sachen damals genannt, da war das so, dass die DDR Platten für West-Berlin gepresst hat zum Beispiel oder für die Bundesrepublik. Das lag einfach daran, dass in Potsdam damals ein Plattenpresswerk war, was eine gute Kapazität hatte schon für Ostzeiten. Und um Westgeld zu generieren, hat die DDR ja so gut wie alles gemacht, unter anderem auch Schallplatten für den Westen produziert. Und das hat man dann auf den Westschallplatten daran gemerkt, dass wenn man sich das Innencover, dieses kleine runde Ding da, was in der Mitte angeklebt ist, genau angeschaut hat, hat man neben dem GEMA-Aufdruck auch noch einen AVA-Aufdruck gefunden. Die AVA war sozusagen die GEMA des Ostens. Und da die Platte in der DDR gepresst wurde, musste das ja an irgendeiner Stelle noch vermerkt sein. Und das war dieser kleine AVA-Aufdruck. Und dann wurden von diesen Platten Intershop-Exemplare auch produziert, die man für Westgeld oder für Forum-Schecks im Intershop kaufen konnte. Und teilweise hat die DDR dann noch für Lizenzverträge für eigene Veröffentlichungen geschlossen. Das lief dann oft so, dass wenn jetzt ein Best-of-Album rausgekommen ist, zum Beispiel Bruce Springsteen, gab es ein Best-of-Album in der DDR, da hat die DDR das Recht für 10.000 Eigenpressungen bekommen. Dafür haben die dann kein Geld bezahlt, logischerweise. Und der Preis der Plattenherstellung für die Westexemplare war entsprechend günstiger. Und es kam dann in den Handel. Und wie man heute weiß, wurde teilweise mehr gepresst, als man durfte. Das verschwand dann einfach so im Volk.
Weißt du, wie viele Elvis-Platten es in der DDR gab bei Amiga? Also eine Weihnachtsplatte gab es ja auch von ihm.
Es gab eine Weihnachtsplatte, es gab Quartett-Singles, das waren immer Singles mit 4 Titeln drauf, die waren so groß wie eine normale Single, also 7 Zoll. Ich weiß die Zahl nicht, da müsste ich jetzt lügen. Zumal wir auch Platten, also ich hatte zum Beispiel auch eine bulgarische Elvis-Platte, eine ungarische Elvis-Platte. Wir hatten die Vertretung der anderen sozialistischen Länder, hatten eigene Kulturstationen in der DDR. Das war also zum Beispiel der bulgarische Pavillon und da konnte man auch Schallplatten kaufen und wenn man Glück hatte oder einen Tipp bekommen hat, die haben auch eigene Lizenzen gemacht. Wobei Lizenzen bei den bulgarischen Pressungen, das stelle ich mal in Anführungsstrichen, ich glaube, das waren Raubkopien, aber die standen da. Da habe ich zum Beispiel auch eine Led Zeppelin-Platte mal gekauft, aber eben auch Elvis. Da gab es polnischen Pavillon, ungarischen, die Russen hatten das auch. Die Franzosen im Übrigen auch, wo man also auch mal an eine französische Platte rankam. Die kamen da genauso 16 Mark 10 wie eine DDR-Langspielplatte und waren dann eben von deren Plattenfirmen. Insofern gab es sicher mehr, als man jetzt von Amiga wüsste.
Jetzt hast du mir erzählt, dass du dich sehr mit Elvis beschäftigt hast, auch ausgelöst durch das Ereignis mit dem jungen Musiker. Was ist denn dir dabei begegnet? Wer ist dir vielleicht auch dabei begegnet? Also wie hast denn du den Menschen und wie vielleicht auch den Künstler wahrgenommen?
Also mein Bild von Elvis Presley hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen verdunkelt. Also es hat einen Schatten bekommen quasi. Desto mehr ich mich mit Elvis dann, das waren ja dann schon die 90er, also zu DDR-Zeiten habe ich mich natürlich auch befasst, habe mich mit Wolfgang Tilgner getroffen. Das war ja der Texter einiger großer Hits in der DDR, der Pudis. Und der hat ein Buch rausgebracht über Elvis, was eine recht politische Einfärbung hatte. Das habe ich natürlich verschlungen. Hatte aus dem Westen schon Bücher bekommen zu der Zeit, die ich mir habe mitbringen lassen. Und dann kamen die Kontakte zu einigen der Musiker zustande. Viele der Musiker und auch der Memphis Mafia sind ja auch mal durch Deutschland getourt und haben bei so Elvis-Shows mit anderen Hauptsängern und einigen Elvis-Musikern Auftritte vollzogen. Und da habe ich wirklich jeden, den ich kriegen konnte, angequatscht. Habe versucht, Kontaktdaten auszutauschen und habe dann viel erfahren. Und J.D. Fontana, der Trommler und selber auch Radiomoderator, der hat mir halt als erster von der Memphis Mafia erzählt und wie die rausbekommen haben, welche Hits bei den Schwarzen am besten ankommen. Das war in der Anfangszeit von Elvis. Elvis war ja jemand, der mit Colonel Parker, seinem Manager, immer auf Nummer sicher gegangen ist. Also nicht Hit zu machen war gar nicht denkbar für die. Und deswegen sind die nachts eingebrochen, also die von der Memphis Mafia in die Kneipen der Schwarzen und haben die Jukeboxen aufgebrochen. Und die Jukeboxen hatten Zähler drin, so reine mechanische Zähler, und da konnte man ablesen, welche Schallplatte am meisten abgespielt wurde. Und dann haben die geguckt, was sind die Titel, die am meisten gespielt wurden, und da kam dann eben zum Beispiel der Titel Hound Dog, mit dem Elvis ja einen großen Hit gemacht hat. Der ist ja nicht von Elvis, wie kein Titel von Elvis ist. Und diese Songs wurden einfach neu aufgenommen. Da wurden am Anfang nicht mal die Künstler gefragt. Die haben einfach die Songs zu Hits gemacht, haben die Kohle abkassiert und die verarmten schwarzen Musiker hatten nichts davon. Die konnten auch nicht klagen, weil es hätte nicht funktioniert. Colonel Parker hätte immer wieder zurückgeklagt, bis die noch mehr verarmt sind und sich dann nicht mal mehr das Brot zum Armbrot holen können. Und das war so der Schatten, der dann für mich aufgegangen ist, wo ich doch sehr, sehr verwundert war. Später, als Elvis dann noch bekannter wurde, da wurden dann Geschäfte gemacht mit den Leuten. Da wurde nicht mehr eingebrochen, das ist ja auch irgendwann aufgefallen. Und diese Geschäfte sahen dann so aus, dass für Elvis oder die Company um Elvis, den Parker Clan, dass die mindestens 50% der Rechte an den Songs abgeben mussten. Da wurden dann fiktive Namen reingeschrieben, die bei dem Gegenstück der Gesellschaft für die Wahrung der Aufführungsrechte in Amerika quasi eingetragen wurden, sodass die also auch noch an den kompositorischen und textorischen Einfällen anderer noch mitverdient haben. Da haben sie aber wenigstens nicht mehr die Leute betrogen, sondern haben auch Geld abgegeben. Aber eigentlich steht das ja zu 100% den Autoren zu und nicht zu 50%.
Wie viel Anteil traust denn Elvis dabei zu? Also, weil Colonel Parker ist ja doch sehr umstritten auch in der Musikwelt, jetzt nicht unbedingt bei den Fans, ja, nicht nur, sag ich mal, sondern auch unter, naja, er hat schon einen Makel. Also Colonel Parker steht schon für, ich weiß nicht, im Verbrechen würde man wahrscheinlich sagen, der war recht korrupt. Der war ja jetzt sicherlich nicht korrupt in dem Sinne, so wie wir das heute benutzen, das Wort. Er war trotzdem ein Haifisch, so würde ich vielleicht mal sagen, ja. Wie viel Anteil traust denn Elvis bei der Sache zu? Oder ist das einfach so ein Colonel Parker, der da einfach seinen Stiefel durchzieht und sagt, pass auf, entweder Junge, ich bring dich raus und du machst so, wie ich sage, oder du landest wieder auf deinem LKW?
Also das ist jetzt natürlich eine Frage, die kann ich nur ganz persönlich beantworten, denn wir können Elvis nicht mehr fragen und reinschauen, kann ich auch nicht. Also ich glaube, dass Elvis von vielen dieser Dinge gar nichts wusste, dass er sehr jung und unerfahren war, als er in die Branche kam, dass er sehr schnell in sehr erfahrenen Typen wie Colonel Parker an seine Seite genommen hat, der ihm gesagt hat, wo es lang geht. Und ich glaube, dass das für Elvis ein Stück weit vielleicht auch egal war oder er wollte es nicht sehen oder hat es nicht gesehen, dass ihm vielleicht wichtig war, dass immer genug Geld da war für seine zum Teil auch skurrilen Hobbys und dass er das nicht hinterfragt hat. Ich glaube, das erste Mal so ein bisschen drüber nachgedacht hat er in Deutschland. Da gab es mal richtig Ärger mit Colonel Parker. Elvis war mit GI-Freunden mal in einem Bordell, um dort zu feiern. Ich will da jetzt nichts weiter unterstellen, aber um dort zu feiern. Und dort wollte man natürlich, dass er mal ein Lied singt. Und das hat er auch gemacht. Und das gab einen Riesenärger damals. Also Elvis ist da richtig maßgenommen worden, weil ihm das ja verboten war. Und es war ja auch nur deswegen verboten. Deswegen hat Elvis hat nie im Ausland gespielt. Es gab Anfragen aus Japan, aus der ganzen Welt, klar Deutschland, alle wollten ihn sehen. Und Colonel Parker hat immer gesagt, nee, passt gerade nicht und so. Was aber daran lag, dass Colonel Parker illegal in den USA war und überhaupt keinen Reisepass hatte. Das heißt, der hätte seinen Elvis ja gar nicht begleiten können in diese Länder und hätte dann wiederum seine Hand nicht auf ihm haben können. Also ich glaube, Elvis wusste weniger von dem, was um ihn herum passiert ist, als man so denkt.
Es taucht immer mal so ein bisschen auf, dass Colonel Parker zwar jemand war, der das alles zu vermarkten wusste, der einem Menschen an sich oder auch dem Menschen Elvis wahrscheinlich nicht besonders gut getan hat. Nur waren wir, wie gesagt, ja nicht dabei und wissen es nicht.
Was wir wissen und was Colonel Parker wirklich beschreibt, ist das Telefonat nach Elvis' Tod. Nachdem Elvis' Tod aufgefunden bzw. vermeintlich lebensgefährlich verletzt aufgefunden wurde, wir wissen ja bis heute nicht, wann der Tod, es gibt eine Zeit, die genannt wurde, wo der Tod eingetreten ist, aber es wird viel spekuliert, lag Elvis dort schon tot im Schlafzimmer oder hat er noch gelebt? Auf jeden Fall wurde Colonel Parker informiert von jemandem aus der Memphis Mafia, der gesagt hat, Colonel Parker, Elvis Presley ist tot. Und die Reaktion von Colonel Parker war, ich bekomme aber weiter 50%. Und das sagt doch eigentlich alles. Und das hat er auch durchgezogen. Und danach wurde er nochmal richtig verkauft. Ne?
Ja, dann ging es ja, glaube ich, erst richtig los.
Ja.
Jetzt haben wir schon das Stichwort Wolfgang Tilgner gehört. Das heißt, Informationen konnte man sich schon besorgen. Also John Lennon hatte ja auch eine Biografie, kann ich mich erinnern. Kullerte auch bei meinen Eltern rum, die kriegte ich mal irgendwann dann in die Finger. Da war so ein Schwarz-Weiß-Bild vorne drauf. Und
ja, Peter Maffay gab es auch eine Biografie.
Genau.
Von Lutz Bertram geschrieben, ehemaliger Kollege von mir.
durften eigentlich nur bestimmte Journalisten über nicht-sozialistische Künstler, nenne ich sie mal, schreiben? Wie waren das geregelt?
Also in dem Fall, wenn ich mir die Autorenliste angucke, dann waren das alles doch in der Musikszene bekannte Leute. Tilgner war Autor, sehr erfolgreich. Lutz Bertram war Radiojournalist. Zudem sieht ja Lutz Bertram nicht, hatte also auch eine gewisse Einschränkung, die es ihm, was die Reisegenehmigung anging, nach Westdeutschland, der hat ja Maffay getroffen, vielleicht auch ein Stück weit leichter gemacht habe. Ich spekuliere jetzt natürlich. Also das war schon eine Gruppe von Menschen, die, ich weiß nicht, mein Nachbar Hans-Jürgen Windemann oder so, der hätte jetzt, glaube ich, kein Elvis-Buch veröffentlichen können.
Das heißt, die normale Presse hat jedoch auch über ihn geschrieben. Also konnte man Elvis vielleicht auch manchmal mit einem Thema im Neuen Deutschland finden?
Also im Neuen Deutschland habe ich nie was gelesen über Elvis. Ich erinnere mich aber, dass das die Junge Welt mal was gemacht hat zu einem runden Todestag oder Geburtstag. Also da gab es mal einen Artikel drin. Die Junge Welt war die, naja, unsere Hörer erinnern sich bestimmt noch, wenn sie in der DDR aufgewachsen sind. Das war die Zeitschrift für die jungen Menschen, quasi eine Tageszeitschrift.
Da war also durchaus zu finden, spätestens mit seinem Tod wahrscheinlich schon. Ich meine, das ging ja nun wirklich durch die ganze Welt. Ne?
Da war ich aber noch zu jung. Also da war ich ja beruflich noch nicht aktiv. Da habe ich diesen hohen Respekt vor Elvis schon verspürt und habe auch versucht, alles zu sammeln. Aber da war mein Interesse hauptsächlich an West-Veröffentlichungen ranzukommen und die illegal zu bekommen und ganz besonders eben auch an sogenannte Interview-Schallplatten, die aber illegal in der DDR existieren. Die waren nicht veröffentlicht worden. Das waren auch keine Schallplatten, sondern Schallfolien. Das sind so eine ganz dünnen, von früher kennt man das von Kinderplatten. Sowas gab es manchmal so in der Bummi als Zugabe. Und so eine Platten gab es als Interviewplatten. Die sind meistens in der Sowjetunion hergestellt worden, vielleicht sogar illegal hergestellt worden, ich weiß das nicht. Und an sowas konnte man rankommen, wenn man die richtigen Leute kannte. Und da war mein Interesse vor allen Dingen.
Jetzt hast du ja sicherlich auch mit Fans gesprochen, wenn du ja unterwegs warst oder auch was recherchiert hast, also mit dem Bürger, dem Geneigten. Was fanden denn die Leute eigentlich so toll an Elvis? Was hatten die so fasziniert?
Also Ältere haben immer gleich gesagt, der Hüftschwung, Elvis the Pelvis, das war so das, was man dann oft hörte. Man hörte auch, dass es ein rebellischer Typ war, dann bei Leuten in meinem Alter damals, für die ich selber ja dann auch Musik gemacht habe, da war es dann eher die Tanzbarkeit der Songs, dass es eben Rockabilly war und nicht klassisch Rock'n'Roll, das gibt es ja tänzerisch auch einen Unterschied. Und das haben die schon sehr geliebt, ja. Und so rebellisch war er ja eigentlich gar nicht, wie man es ihm immer gesagt hat. Nur das bisschen Wackeln mit den Knien, da waren ja andere viel rebellischer. Little Richard, der sein Klavier dann auch mal angezündet hat und so. Oder Great Balls of Fire gesungen hat. Was er damit meinte, war ja dann auch später klar.
Also, dass die Geste an sich natürlich mit dem Knien und dem Ganzen natürlich für jemanden, der jetzt aus einer früheren Zeit noch kommt, der das natürlich schockierend findet, wenn der 1915 geboren ist und dann kommt so einer in Anfang der 50er oder Ende der 50er und wackelt da rum, ne?
Aber wenn man aus heutiger Sicht sich das überlegt, marketingtechnisch, war das ja das Beste, was man machen konnte. Also zu provozieren. Und ihm wurde ja Sexismus ausgelegt und sowas, nur weil er so ein bisschen mit dem Becken rumgewackelt hat. Aber die Reaktion des Fernsehens war doch herrlich, dass sie dann Elvis nur von der Gürtelschnalle aufwärts gezeigt haben, dass die Prediger der Kirchen gegen ihn hergezogen sind als teuflischer Mensch und sowas. Also alleine diese Dinge. Also wer bis dahin Elvis nicht hören wollte und sowas hörte, der hat doch spätestens gedacht, das muss ich jetzt selber mal hören. Also marketingmäßig wäre das heute, glaube ich, noch für Jungfern und Matt oder wie die heißen, immer noch eine dolle Nummer.
Ja, viele machen das ja heute auch so.
Im Hip-Hop-Bereich ist es ähnlich, das stimmt schon.
Genau. Dann lass uns doch mal ein bisschen auf sein Leben gucken. Vor 90 Jahren, also geboren am 8. Januar, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Jesse Garon, ne?
Genau. Der ist gestorben bei der Geburt und man sagt heute, dass diese starke Liebe zu Gladys, seiner Mama, und von Gladys zu ihm auch damit zu tun hatte, dass er die Liebe für zwei bekommen hat.
Sie muss ja auch irgendwo so einen Schmerz verkraften.
Die Liebe war wirklich extrem. Die ging auch das ganze Leben, als seine Mama gestorben ist, hat er mehrere Tage den Leichnam nicht beerdigen lassen, um bei ihr zu sein. Das war ganz tragisch, er musste förmlich gezwungen werden.
Also die Familie war arm?
Genau, das wohnte auch in einer Gegend, in Tupelo, die, ich habe das Haus ja gesehen, also man kann ja, es gibt ja so Touren, die man auf den Spuren von Elvis machen kann, die Elvis Presley Gesellschaft in Deutschland veranstaltet sowas und ich habe das auch mal gemacht vor ein paar Jahren und das, muss ich sagen, war schon sehr ernüchternd, also so hat man sich das gar nicht vorgestellt. Aber bei Elvis war es eben so, der ist eben immer schon sehr früh als Kind abgehauen mit Freunden, ist zu den Schwarzen gegangen, hat sich dort mit zu denen auf die Terrasse gesetzt, wenn die Musik haben, Blues und solche Dinge gespielt haben. Davon war er sehr angetan und was ihn im Teenageralter sehr, sehr beeinflusst hat, war auch dieser Lebenswille der farbigen Gesellschaft, in der sich er auch aufgehalten hat. Das äußerte sich ja auch im Kleidungsstil und im Stolz der Menschen. Und das hat Elvis dann so als Teenager sehr geprägt. Er wollte sich dann kleiden wie die und dieses coole Auftreten, auch den Gang hat er kopiert, diesen stolzen Gang. Insofern haben ja viele haben auch gesagt, Elvis wäre der weißeste Schwarze oder schwärzeste Weiße. Ne? Also diesen Spruch gab es ja in Amerika auch oft. Also da ist er, glaube ich, sehr, sehr geprägt worden. Und selber Musik machen, die ältesten Aufnahmen von ihm, die sind das, als er 12 war. Ne? Also da hat er schon einen Song über das Schaf gesungen auf einer Schallplatte. Konnte man machen, so für wenig Dollar. Einfach komm rein, die Platte läuft schon, hier ist das Mikrofon, sing. Und dann hat man diese eine Platte mitbekommen und die hat er dann seiner Mama geschenkt. Natürlich, wem sonst?
Na, wir hören ja immer, es fing mit That's Alright Mama an.
Nee, da gab es schon Titel davor. Little Old Sheep zum Beispiel war so eine Aufnahme, die er mal verschenkt hat. Die ist später natürlich veröffentlicht worden auf CDs. Also ich habe die Originalsingle nicht, gab ja nur eine, das wäre ja ein Ding, da wäre ich reich. Aber die ist später, also es gibt ja so Fankopplungen, weil die Elvis Presley Association, das sind weltweite Organisationen, die forschen natürlich auch immer nach Schätzen. Und klar, das Masterband war noch bei Sun Records und ja, das ist dann irgendwann auch gepresst worden und ist irgendwann auch kaputt gemacht worden, weil man versucht hat, da mehr rauszuholen, als drin war. Das tat der Aufnahme gar nicht gut. Aber ich habe eine der Aufnahmen, glaube ich, wo wenig Nachbearbeitung drauf ist, ja.
Was glaubst du, warum er sich da so hingezogen gefühlt hat? Was war denn auch so in der schwarzen Musik, was ihn vielleicht so extrem angesprochen hat?
Ja, darüber habe ich schon viel nachgedacht. Ich glaube, dass Elvis selber eigentlich eher introvertiert war als Kind, als Jugendlicher. Und dass er eigentlich aber immer das Gefühl hatte, er müsse da raus, ausbrechen. Und dann hat er eben diese unbändige Freude am Musizieren erlebt, wo die Schwarzen halt einfach auf ihrer Terrasse oder auf den Stufen zum Haus sitzen, musizieren und alles um sich herum vergessen. Und ich glaube, das hat ihn unglaublich beeinflusst. Es war ja, wenn man mal überlegt, was in der weißen Musik damals zur selben Zeit war, wo Elvis die Schwarzen dort in ihrem Wohnviertel immer wieder besucht hat, da gab es nicht viele Alternativen. Was hätte er machen sollen? Hätte er das Rat Pack hören sollen? Ich weiß es eben nicht. Da gab es wenig Alternative. Da war viel so Swing, Jazz und solche Sachen. Country natürlich jede Menge, aber auch Country muss man mögen oder nicht. Das war, glaube ich, jetzt eher nie so sein Ding. Es mangelte an tatsächlich rebellischen Alternativen. Und das Rebellischste, was es war, war das, was die Schwarzen gemacht haben. Also eher dieser Ausbruch, ne?
Wenn du dir das Leben anschaust von ihm, welche Gedanken kommen dir denn da so? Was denkst du denn da in dir über ihn auch? Also als Steinbock ist er natürlich auch ein Hörnertier. Die sind trotzdem doch eher die ruhigere Fraktion, machen so ihr Ding stetig.
Ich bin am 13. Januar geboren. Ich weiß, wovon du redest.
Genau. Und er geht natürlich schon so seinen Weg. Er hat natürlich nicht so die Hörner vom Widder. Die hat der Steinbock nicht. Der ist halt stillstur, sag ich mal. Wo der Widder vielleicht eher lautstur ist. Was denkst du denn so allgemein, wenn du dir das Leben anguckst und was glaubst du, welche Ereignisse, welche Meilensteine haben vielleicht auch sein Leben geprägt oder dem vielleicht auch eine Wendung gegeben? Manchmal gibt es ja so Ereignisse, wo man sagt, mein Gott, wäre das nicht passiert, was alles so verändert. Also der Tod der Mutter kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ist ein absolut einschneidendes Erlebnis für ihn gewesen.
Ja, das glaube ich ganz sicher auch. Mhm. Also der Tod der Mutter, dann die plötzliche Veränderung in seinem Starleben, als er zur Armee musste und nach Deutschland gehen musste. Er hätte sicher einen Weg gefunden, über Colonel Parker aus der Situation rauszukommen. Vielleicht hat er damals aber auch erkannt, dass wenn er so weitermacht, er nicht mehr lange kann. Und dass diese Pause, die dann entstand, und die musikalische Pause war ja noch viel länger als die Zeit bei den GIs, dass die ganz gut war für seine Karriere. Als er wiederkam, hat er erstmal nur Filme gemacht, Musik in den Filmen, ja, aber keine Tourneen, keine eigentlichen Schallplatten. Das waren dann immer nur die Soundtracks zu den Filmen, dass das eine Rolle spielte. Was sein Leben angeht, glaube ich, war es sehr schwer, klarzukommen mit der Erfahrung, dass man sich eigentlich alles nehmen kann, was man will, ohne fragen zu müssen. Was nicht heißt, dass Elvis ein unhöflicher Mensch war. Ich glaube, der war sehr höflich. Wenn man ein Interview hört, dann beantwortet er alle Fragen von Journalisten immer mit Yes, Sir. Und dann fängt er erst an und gibt seine Antwort und so. Aber er musste sich nie um Frauen bemühen zum Beispiel. Das war wie bei allen Superstars leider so, dass denen das aufgrund der Anzahl von Groupies, und davon hatte der viele, das eigentlich eher in die Selbstbedienung Richtung ging. Das hat sich mit Deutschland und der Liebe zu so Priscilla dann, die er ja schwer empfunden hat, massiv geändert. Denn Priscilla, da die war ja heilig für ihn, die wurde nicht berührt, weil sie damals ja noch minderjährig war. Das war, die Liebe bestand nur aus Küssen und Umarmung. Aber diese Dinge, die er lernen musste, dann als eigentlich schon erwachsener Mensch, wie man einen Menschen erobert, wie man Liebe zeigt, Liebe gewinnt und solche Dinge, die waren schon prägend. Das hat dann leider nicht so lange angehalten, denn zurück in Amerika ging das ganze Theater ja dann weiter. Da waren ja viele Frauen am Start, viele Schauspielerinnen, mit denen er arbeitete, die sich alle natürlich immer in ihn verliebt haben, weil er eben so ein toll aussehender, hübscher Mann war. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Musikalisch ist ihm alles zugeflogen. Was ihm nicht zugeflogen ist, wurde ihm zugetragen. Der brauchte sich also auch da nur bedienen. Bei allen großen Hits, die es schon gab auf der Welt, hat die in seiner Interpretation fertig gemacht. Und was ich weiß, ist, dass er ein unglaublich gutes Herz hatte, denn er hat auf einer Amerika-Tournee, es war die zweite, die erste war ja nicht sehr erfolgreich in Las Vegas, also die Vegas-Auftritte meine ich jetzt. Beim zweiten ist Myrna Smith, das ist eine der Sängerinnen der Sweet Inspirations, das ist sein weiblicher Chor, er hatte ja einen weiblichen und einen männlichen Chor, an Krebs erkrankt und er hat ihr komplett alles bezahlt, alle Behandlungen bezahlt, war an ihrer Seite. Und von der Frau würde man nie ein böses Wort über ihn hören. Die, wenn man sie darauf anspricht, geht sie sofort in Gebet. Also das ist verrückt. Ich habe die kennengelernt dann später. Also das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Man hört sehr viel, dass er sehr großzügig war, sehr auch geholfen hat, wenn Not ja. war. Also auch
das stimmt. Manchmal aber auch maßlos, nicht? Also manchmal hat er da auch nicht das rechte Maß gehabt. Denn jemand, der hungert, dem helfe ich mit $10,000 eigentlich nicht richtig. Also da hätte ich mir, und das war aber so ein bisschen auch seine Abwesenheit vom normalen Leben, nicht? Da wäre man doch eigentlich lieber in den Store gegangen und hätte was zu essen gekauft und ihm noch $50 gegeben. Da wäre der Mann genauso glücklich gewesen und wäre nicht Gefahr gelaufen, das Geld in etwas zu investieren, was Elvis bestimmt nicht wollte, nämlich in Drogen. Also da war er so maßlos, weil er irgendwie gar nicht am normalen Leben teilnehmen konnte. Der konnte ja nicht rausgehen, der wusste ja nicht, was sind $50. Das war für ihn gar nichts wahrscheinlich.
Also maximal, dass er sich vielleicht erinnert gefühlt hat an die Zeit, wo seine Familie nicht viel Geld hatte und dass er da vielleicht besonders großzügig sein wollte, das ist natürlich auch möglich. Gab es Ereignisse, die vielleicht auch einen Wendepunkt dargestellt haben in seinem Leben?
Ja, der hat mal sich sehr abgewandt von Memphis. Der hatte ja immer irgendwie verrückte Hobbys auch, aber irgendwann war er der Meinung, er müsste jetzt Farmer werden und hat sich eine Ranch gekauft, hat sich dabei tatsächlich auch fast überhoben finanziell. Und da gibt es auch Fotos, wo er auf Pferden ist, wo er reitet und so. Und ist mit vielen seiner vermeintlichen Freunde, also ich nenne die jetzt mal lieber die Memphis-Mafia, so hat er ja sie selber genannt, hat dann sehr viel Zeit dort auf diesem Hof verbracht, dieser Ranch verbracht. Das war so, glaube ich, ein ziemlicher Einschnitt. Klar, der Tod der Mama, das war massiv, der Einschnitt. Und also, was wir ja auch nicht mehr erfahren würden, ich wüsste gern, wie viel er damals von seinem Verfall mitbekommen hat. Im Grunde ist ja sein Untergang auf der Bühne zelebriert worden. Die Konzerte, da gibt es illegale Mitschnitte von, zusammengesucht aus den Kameras im Publikum. Es gab ja schon Videokameras und Super 8 Kameras. Da gibt es so Zusammenschnitte. Ich gucke mir das gar nicht so oft an, weil mir das so leid tut, wenn ich Elvis dort sehe, wo ich denke, man, kriegt der überhaupt mit, dass der auf der Bühne steht? Was passiert? Dann steht er 5 Minuten und schweigt einfach auf der Bühne, wo man denkt, ist der eingeschlafen oder was? Und dann spielt irgendein Akkord an aus der Band, dann fährt er wieder hoch, singt einen anderen Song und so. Das würde mich interessieren, rein so für mein Herzl, um zu wissen, wie viel hat er damals noch mitgekriegt davon? Oder war das eben alles schon unter diesen vielen Tabletten, die er genommen hat, so weg unter diesem Vorhang schon?
Natürlich auch getrieben durch Verträge, Verpflichtungen und dergleichen, die ja, ja jetzt auch nicht ausgesetzt wurden. Wenn man sieht, dass es da an die Gesundheit geht, macht man eine Pause. Das schien ja alles nicht möglich gewesen zu sein unter diesem Management, ne?
Ja, das stimmt. Wobei er sich, glaube ich, selber auch sehr unter Druck gesetzt hat. Also wenn man sich mal die Listen der Kostüme zum Beispiel anschaut, seine Jumpsuits, die er da anhatte auf der Bühne, die sind ja von Jahr zu Jahr auch besser, größer. Der Gürtel ist immer breiter geworden, nicht nur weil er dicker geworden ist, also opulenter geworden. Er wollte ja immer in allem noch eins draufsetzen. Die beste Band war nicht gut genug. Also er hatte ja schon die besten Musiker, hat dann immer noch Studiomusiker dazu geholt. Wir verdanken Elvis Presley auch das heutige, also jetzt im übertragenen Sinne, aber ein Stück weit auch das heutige System, wie Konzerte beschallt werden. Die Crew von Elvis, weil er immer gesagt hat, die Leute müssen mich perfekt hören, ich muss mich perfekt hören. Damals war es so, dass jeder Musiker seinen Einzelverstärker hatte und der Gesang ging über die Lautsprecher. Dieses Zusammenmischen in ein wie Radiosignal oder Schallplattensignal passierte erst damals auch unter Elvis. Elvis war der Erste, der Lautsprecher auf kleine Bühnen aufbauen lassen hat und diese Bühnen wurden dann ins Dach der Hallen gezogen. Also das, was wir heute als Line Arrays bezeichnen, wo eben die Menschenmassen gut beschallt werden können. Alles das hat er mit nach vorne gebracht, weil er einfach immer das Beste wollte. Und dieser Druck, das hält man wahrscheinlich wirklich nur eine gewisse Zeit aus.
Dann lass uns doch ein bisschen auf seine Musik gucken. Seine größten Hits sind für dich welche?
Die Gospelplatten, ganz eindeutig. Die beiden Gospelplatten, die er rausgebracht hat. Es gibt eine Live-Aufnahme aus einer kleinen Chapel Church und dann gibt es noch ein Studio-Gospel-Album. Das sind für mich die schönsten Platten.
Hast du auch so versteckte Geheimtipps? Also ich kann mich erinnern, da haben es auch heute schon gehört, den Song, haben wir schon kurz angesprochen. So in meiner wilden Elvis-Phase habe ich damals Don't Cry Daddy entdeckt. Ein Lied, das man so sehr jetzt nicht kennt. Also ich glaube nicht, wenn man sagt, sag mir ein Elvis-Lied, dann ist das nicht das Erste, was da kommt, was einem einfällt. Ich fand das damals total schön, fand es natürlich auch traurig, weil ich dachte, das ist sicherlich die Verarbeitung auch vom Tod der Mutter. Wein nicht, Papa. Hast du auch noch so versteckte Geheimtipps?
Also Don't Cry Daddy gehört auf jeden Fall für mich dazu. Ich finde, wenn ich mir heute die Soundtracks anhöre von den Filmen, ich bin kein Fan der Filme, ich halte Elvis auch nicht für den größten Schauspieler aller Zeiten und habe die Soundtracks damals, als ich mich damit befasst habe, auch nicht so toll. Aber wenn ich heute, und bin jetzt ein bisschen älter als damals, in die Soundtracks reinhöre, finde ich sehr schöne Songs, wo ich immer denke, wo waren die denn im Film? Habe das jetzt aber nie nachgeguckt. Und da gibt es so einige, die mich sehr, sehr berührt haben. Ja, aber bei mir sind es wirklich so die Klassiker. Also Bridge Over Troubled Water, die Nummer finde ich in seiner Interpretation viel, viel stärker als das Original. Die hat mich immer sehr bewegt. Nee, aber ganz besonders sind es wirklich die klassischen Gospels. Ich mag aber auch Gospel und insofern ist das wahrscheinlich auch, also ganz persönlich meins eben.
Gibt es auch Schätze, die nicht so bekannt sind und doch großartige Lieder von ihm sind? Sind das jetzt schon so die Gospel-Songs, die du jetzt schon gesagt hast?
Also es gibt so viele Pressungen der Elvis Presley Association, wo man eben die Originalbänder von damals veröffentlicht hat, so wie sie bei Sam Phillips Sun Studios mal gemacht wurden. Da steht dann eben Hound Dog Take 21 oder sowas nur auf der CD und das ist dann die 21. Aufnahme von den 28, die sie gemacht haben. Und da finde ich manchmal, dass die Aufnahmen, die noch Ecken und Kanten haben, schöner sind als die tatsächliche Veröffentlichung später. Damit stehe ich gar nicht so allein. Weil ich kenne auch so ein paar Elvis-Fans, die das genauso sehen und sagen, das ist ja ein Ding. Aber das hat eben mit seinem Perfektionismus zu tun. Die haben ja damals nicht wie heute. Da geht ja erst der Schlagzeuger ins Studio, dann kommt in der Regel der Bassist dazu und alles wird einzeln aufgenommen. Damals ging das ja gar nicht. Man hatte ja gar nicht so viele Spuren. Man hatte eben erstmal nur am Anfang zwei Spuren und die wurden ja sogar gedoppelt, weil es Mono, der die Platten noch rauskam. Und dann wurde gespielt und das war was oder es war nichts. Und wenn es richtig schlecht war, hat der Techniker abgebrochen zwischendurch. Das haben sie bei Elvis nicht gemacht, wahrscheinlich aus Respekt. Aber all diese Bänder sind ja irgendwann gesichtet worden und da befinden sich für mich Schätze drauf, dass eben ganz schöne Versionen dabei entstanden sind, die eben dreckig waren teilweise, wo er sich auch mal vertan hat im Ton, wo er auch mal so ein bisschen verkratzt klang und so. Wenn ich das höre, dann ist das so, weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber für mich ist es so, dass ich dann denke, jetzt habe ich den wahren Elvis mal gehört.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn die Stimme ist ja auch ein Instrument, eigentlich das Urinstrument, wenn man so will, ja, weil sie ja zuerst da war. Und das Wort Stimmung kommt auch nicht von ungefähr. Das heißt, alles, was wir fühlen, läuft über unsere Stimme. Wenn du traurig bist, kannst du vielleicht ganz, ganz toll singen. Es kann dann allerdings auch sein, dass dir die Stimme wegbricht, weil einfach du nicht in der Lage bist, ne, zu singen, aufgrund deiner Emotionen. Mit Wut kann das genauso funktionieren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man ans Wesentliche Eigentliche kommt, wenn man dieses Perfekte weglässt. Denn das Herz ist nicht perfekt. Das Herz empfindet. Das ist nicht perfekt im Sinne von, dass alles wie geleckt sein muss, quasi. Von den normalen Songs, die jetzt von den Fans wahrgenommen wurden, die ihn ja auch so in alle Welt getragen haben, was sind da so deine Favoriten, also von seinen wirklichen großen Hits?
Also ich finde Teddybär nach wie vor ein echt schönes Lied. Im Grunde sind das alle Titels, die von Spangkok, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Projekt Spangkoks. Irgendwann sind die Elvis-Songs rechtlich freigegeben worden für nicht nur fürs Covern, sondern auch fürs Remixen. Und da gab es ein Projekt, das hieß Spangkoks. Und alle Songs, die die ausgewählt haben, sind für mich Songs, wo ich mit Sicherheit sagen kann, die sind alle so gut, so zeitlos, dass selbst ein Remix, die nicht kaputt machen konnte. Nicht besser machen konnte, aber nicht kaputt machen konnte. Das finde ich stark. Und ansonsten gab es ja dieses Elvis Musical in Las Vegas. Da gibt es einen tollen Soundtrack zu, wo auch eine junge Band, die zur Stimme von Elvis spielt. Und dieses Projekt hat auch gezeigt, da sind nämlich fast dieselben Songs, die Spangkok sich auch genommen hat, dass es eben unsterbliche Hits gibt, die eben auch in Neuinterpretationen mit der Stimme von Elvis noch genau funktionieren wie damals mit seiner alten Bande.
Jetzt frage ich mich manchmal bei so tollen Musikern, die leider nicht mehr bei uns sein dürfen, also auch bei Freddie Mercury, bei John Lennon, wie sich ihre Musik wohl entwickelt hätte, wenn sie hätten bei uns bleiben dürfen. Was glaubst du, was für Musik Elvis gemacht hätte, wenn er hätte leben dürfen?
Oh, das ist aber jetzt eine gute und schwere Frage zugleich, muss ich dir sagen. Mensch, immer, Ich will mal so anfangen, wenn Elvis die Wende in seinem Leben gekriegt hätte und damals mit den Tabletten aufgehört hätte und das geschafft hätte, wieder normal auf die Beine zu kommen, glaube ich, dass seine Entertainer-Flanke vielleicht wirklich so ein bisschen Richtung Frank Sinatra ausgeschlagen hätte. Das klingt nicht besonders schön, aber ich stelle mir auch nicht besonders schön vor, was draus geworden wäre. Wäre er dirty geblieben, wäre es eh nicht mehr lange gut gegangen wahrscheinlich mit ihm körperlich. Oh, das ist schwierig. Er hat sich ja schon immer wieder auch zurückgesehen nach dem rebellischen Elvis. Denk mal an das Konzert mit den Lederklamotten, nicht, wo er da quasi in den Ring steigt und die alten Songs singt. Also da merkt man ja auch, wie wichtig ihm das war. Aber das war ja auch nur so eine kurze Phase, wo ihm das gelungen ist. Ich weiß es gar nicht. Man muss das, glaube ich, auch in den Kontext der 70er Jahre stellen. Das war natürlich auch eine Zeit, die ganz andere Stars schon wieder hatte. Ne? Er hatte ja nun schon gegen die Beatles verloren und da kamen bestimmt noch andere Sachen, Glamrock, die 80s. Da sehe ich Elvis eigentlich gar nicht. Also nee. Und ich will es mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil ich kann die Frage nicht seriös beantworten, wirklich nicht. Also so diese Entertainer-Richtung Frank Sinatra könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwie so ein Showman geworden wäre, der dann mit so ein ganz bisschen The Pelvis nur noch am Start ist und so große Balladen singt, wo man vielleicht nicht mehr so viel Luft braucht auch. Ah, es ist schwer, ich spekuliere. Ah, es ist so blöd, wie es klingt, aber genau genommen war es eigentlich auch gut so. Also jetzt nicht, dass er gestorben ist, aber so das Ende der Karriere hätte da auch wirklich ohne dass er stirbt, ein Ende sein können. Weil er war leider schon auf einem absteigenden Ast, ganz dolle sogar. Und man sagt ja nicht umsonst, geh, wenn du ganz oben bist, aber wer schafft das schon, ne?
Vielleicht macht das ja auch Kult aus oder eben auch Legenden. Vielleicht macht das Legenden aus, dass sie Antworten schuldig bleiben, wenn sie so früh gehen.
Na, wer weiß, ich meine, Elvis lebt ja noch, der ist ja in Hawaii und betreibt so eine Strandbar und ich glaube, der wird manchmal so zur Ukulele da auch noch in singen. Mit deiner letzten Frage bin ich jetzt irgendwie so traurig, lässt du mich jetzt zurück.
Oh, was?
Ja, weil ich jetzt gerade so denke, ja, was wäre aus Elvis? Vielleicht hätte ich ihn sogar kennengelernt oder sowas. Vielleicht hätte ich ihn interviewen können. Das wäre ja mein Lebenstraum gewesen, neben Phil Collins und so. Die habe ich alle interviewt, bloß ihn nicht, weil er ja nicht mehr da ist.
Da wäre ich mitgekommen.
Vielleicht wäre er dann aber auch vom Thron gestürzt. Wer weiß, vielleicht wäre er ganz, ganz blöd gewesen im Interview. Weißt du, vielleicht hätte es einem gar nicht gefallen. Nee, ich glaube, es ist alles gut, wie es ist.
Wahrscheinlich muss das manchmal so sein, ja. Hast du ein Lieblingslied von ihm?
Don't Cry Daddy. Habe ich genau denselben wie du. Don't Cry Daddy halte ich für eine unglaublich schöne Melodie. Ich liebe Melodien, wenn die sich an der Klassik orientieren, also wirklich mit so klassischer Songstruktur arbeiten. Und dieser Song Don't Cry Daddy ist, weil er so sparsam ist in der Instrumentierung und aber hinten so schön aufgeht. Das sind für mich die schönsten Songs. Bach hat uns das vorgemacht in der Klassik, wie das geht. Und gut, den Song jetzt mit Bach zu vergleichen, wäre ein bisschen weit hergeholt, aber du weißt, was ich meine, eben, dass ein Titel sich was aufspart am Anfang, was er uns am Ende gibt. Und das ist ja wie in einem guten Film. Und das ist bei Don't Cry Daddy, finde ich, irgendwie, ich kriege da hier immer noch eine Gänsehaut nach so vielen Jahren. Ich kenne ihn 1000 Jahre, habe ihn einmal live erlebt, zumindest von seiner Tochter gesungen. Er kam natürlich von Band, aber ich kriege immer noch eine Gänsehaut bei dem Titel.
Na, dann spiele ich dir den jetzt. Was hältst du davon?
Gute Idee.
Dann danke ich dir. Dann lass uns Don't Cry Daddy anhören. Freue ich mich auch schon drauf. Und hab vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, immer und hab Dank, dass wir zusammen so viele schöne Songs von Elvis hören konnten. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Und ich weiß, ich muss das jetzt wieder mal machen. Also, vielen Dank.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Elvis in der DDR. 90 Jahre King of Rock'n'Roll. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die ARD Podcast-Reihe, Podcasts, die das Aufräumen spannender machen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.